Auch Familie, Geschwister, ein herzliches Willkommen. Wir haben uns ja vor 2 Wochen, das war am ersten Weihnachtsfeiertag, anhand von Jesaja 9, Vers 5, Gedanken gemacht zum Wesen des angekündigten Kind, dem Messias, zu dem Herrn Jesus Christus, wie er im Alten Testament dargestellt wird. Und heute auch passend, wo wir das Abendmahl feiern, möchte ich eigentlich damit fortfahren, den Herrn Jesus Christus im Alten Testament anzuschauen, ihn zu bestaunen. Und wir wollen uns ganz genau einen Propheten anschauen, der in einer unvergleichlichen Dichte mit messianischen Weissagungen von ihm spricht. Ja, wir wollen uns den Propheten Zacharja diesbezüglich genauer anschauen. Wir werden uns ausgewählte Textstellen durchlesen. Und ja, aber zunächst beginnen wir mit Gebet. Herr Jesus, danke. Danke, dass wir heute auf dich schauen dürfen. Danke, dass wir im Abendmahl an dein Opfer gedenken durften. Dass du dein Leib, deinen sündlosen Leib für uns gegeben hast. Dass du dein Blut für uns Menschen vergossen hast. Ja, Herr, bitte segne die Betrachtung deines Wortes und lass, ja, dich ganz groß werden in unseren Augen. Sei du erhöht, Herr. Amen. Bevor wir in Zacharja zu der Textstelle kommen, wollen wir uns einige Informationen anschauen, beziehungsweise zu der Zeit über Zacharja direkt und zu seiner Zeit, in der er gelebt hat. Zacharja ist, wie wir aus Nehemia 12 erfahren, stammt aus einer Priesterfamilie. Er war also Priester und Prophet. Er weissagte zusammen mit dem Propheten Haggai, ein Buch vor Zacharja, in der Zeit, wo das jüdische Volk in der ersten Rückkehrphase aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrte. König Kyros, der König von Persien, hatte 538 vor Christus, wir lesen davon in Esra 1, angeordnet, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte. Nach einigen Jahren, der Grundstein wurde gelegt, der Altar wurde errichtet, haben die Feinde des Tempelbaus den damaligen König von Persien, gegen diesen Tempelbau aufgebracht, dass dieser anordnete, dass er gestoppt werde. Davon lesen wir dann in Esra 4. Und genau in diese Zeit hinein, ein Kapitel danach, Esra 5, beginnen die Propheten Zacharja und Haggai mit ihrer Weissagung. Sie motivieren das Volk Gottes, besonders die Vorsteher, den Fürsten Zerubabel und den Priester Jeschua, mit dem Tempelbau weiterzumachen. Die ersten Zeilen in Zacharja, der erste Vers, zeigt, dass er angefangen hat zu weissagen, also die schriftlichen Weissagungen beginnen im 8. Monat des 2. Jahres des Darius. Der König Darius war der König, der nach dem König folgte, der den Juden den Tempelbau untersagte. Seine Regierungszeit wird auf 522 vor Christus datiert. Und daher nimmt man an, dass die Weissagung von Zacharja und Haggai 520 vor Christus begonnen hat, die schriftlichen Weissagungen. Der Name Zacharja bedeutet, der Herr gedenkt. Er wird seine Verheißungen, die er Israel gegeben hat, erfüllen. Er erinnert sich an das, was er dem Volk zugesagt hat. Angesichts dessen, welch große Aufgabe die Juden nun hatten, den Tempel wieder zu errichten, gibt ihnen Gott einen Blick auf die verheißene Zukunft. Martin Luther sagt mal nach, er habe das Zacharja-Buch als die Quintessenz der Propheten bezeichnet, also als den Hauptgedanken, als das Wesentliche. Denn diese herrliche Zukunft, die für das Volk Israel dargestellt wird, ist in unauflöslicher und enger Verbindung mit einer Person beschrieben, dem Messias, der das Volk retten soll. Zacharja redet in vielerlei Weise von ihm. Er redet von seinem Wesen, von seinen Ämtern, von seinem Charakter und von seinem Kommen und seiner Herrschaft. Wir wollen uns den ersten Text in Zacharja durchlesen, im Kapitel 1, die Verse 12 bis 15. Zacharja 1, die Verse 12 bis 15. Da begann der Engel des Herrn und sprach: Herr der Herrscharen, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Da antwortete der Herr dem Engel, der zu mir redete, mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, verkündige und sprich. So spricht der Herr der Herrscharen. Ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Und ich bin heftig erzürnt über die selbstsicheren Heidenvölker, denn als ich nur ein wenig zornig war, halfen sie zum Unglück. Bis dahin. Nach den ersten Zeilen im ersten Kapitel, wo das Volk zur Umkehr auch aufgerufen wird, begegnet Zacharja ab Vers 8 dem Engel des Herrn. Er sieht den Engel des Herrn auf dem rötlichen Pferd. Wir haben es schon letzte Mal in der Botschaft betrachtet und ich denke, ihr habt das hier auch schon öfters vorne gehört. Der Engel des Herrn, der mit bestimmtem Artikel Engel des Herrn, ist Gott selbst. Er ist derjenige, mit dem Jakob gerungen hat. Er ist derjenige, der Mose im Dornbusch erschienen ist. Er ist der ewige Sohn Gottes vor seiner Menschwerdung. Was dieser tut, ist mehr als verblüffend. Er fragt, er bittet für Jerusalem und tritt für Jerusalem und Juda ein. Wie lange willst du dich nicht erbarmen? Ja, das ist durchaus wirklich verblüffend, weil wir haben letzte Mal und auch jetzt eben gerade gesagt, dass der Engel des Herrn Gott selbst ist. Und er spricht zu Gott. Gott spricht zu Gott. Wir sehen schon vorgezeigt, was der Engel des Herrn nach seiner Menschwerdung, nachdem der Herr Jesus Christus geboren ist, tun wird. Er betet zu Gott, dem Vater. Für viele ist es ein Anstoß, dass der Herr Jesus Christus zu seinem Vater gebetet hat. Wie kann denn Gott zu Gott beten? Sie nehmen daran Anstoß und setzen dann den Herrn Jesus Christus herab und würden ihm nicht das volle Gottsein zusprechen, aufgrund dessen, dass er zu Gott gebetet hat. Aber hier sehen wir schon im Alten Testament, dass eine Person, der Engel des Herrn, der sich als Gott selbst ausgibt, zu Gott betet. Wir sehen hier, wie wir es auch nachher noch sehen werden, eine Pluralität der Personen in dem einen Wesen Jahwe. Da es eine konkrete Weissagung noch zu diesem Thema gibt, belasse ich es jetzt dabei. Aber wir sehen, dass auf Bitten des Engels des Herrn der Herr tröstliche Worte verkündigt. Und was der Inhalt dieser tröstlichen Worte ist, zusammengefasst, was das letztendlich der letztendliche Segen des Volkes ist, lesen wir denn in Kapitel 2. Zacharja, wir lesen Kapitel 2, die Verse 8 bis 9. Da wird zu Zacharja gesagt, und er sprach zu ihm, laufe und sage jenem jungen Mann und sprich, also Zacharja ist der junge Mann, als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mitte um es her sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Das Ende alles Leidens des Volkes Israel wird hier im Kapitel 2 gezeigt. Aber der Grund dafür, dass eines Tages Jerusalem als offene Stadt bewohnt werden kann, ist einer. Der Herr selbst wird in ihrer Mitte wohnen. Er selbst wird in Jerusalem Wohnung beziehen. Und dann lesen wir im Kapitel 2 ab Vers 12. Ich hatte das einmal im Rahmen einer Einleitung vor, glaube ich, nicht allzu langer Zeit betrachtet, dass der Herr der Herrscharen die Heidenvölker bestrafen wird, die gegen Jerusalem anziehen und kämpfen und sie bedrücken. Und dass der Herr der Herrscharen in der Mitte des Volkes Israel Wohnung nehmen wird. Und das ist der letztendliche und der große Segen, den die Stadt und das Volk, die Stadt Jerusalem und das Volk Israel erwarten. Der Herr der Herrscharen, gesandt vom Herrn der Herrscharen, Gott sendet Gott und Gott selbst wird dann in ihrer Mitte Wohnung nehmen. Wir sehen es ähnlich wie in Kapitel 1, da wo der Engel des Herrn Gott selbst zu Gott betet, dass hier Gott sendet. Der Herr der Herrscharen sendet den Herrn der Herrscharen. In Zacharja 1 und 2 wird uns eigentlich eine grobe Übersicht über das Buch auch gegeben. Israel hat gesündigt. Und Israel wurde bestraft. Sie mussten in die Gefangenschaft nach Babylon ziehen. Und Israel wird auch noch in Zukunft eine schwere Zeit erleben. Aber es ändert nichts daran. dass der schlussendliche Segen für Jerusalem feststeht. Und das ist, weil der Herr Jesus in ihrer Mitte Wohnung nehmen wird, weil er kommen wird und in seinem Volk wohnen wird. Aber wie kann ein heiliger Gott in einem sündigen Volk wohnen? Wie geht das? Indem ihnen die Sünden weggenommen werden. Und davon lesen wir im Kapitel 3. Zacharja, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Und er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand, der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Es ist einer meiner Lieblingsstellen im Alten Testament, weil es uns die alleinige Gnade Gottes vor Augen stellt. Jeschua steht vor dem Engel des Herrn, vor Gott selbst, und Satan steht daneben, um ihn anzuklagen. Und das lesen wir auch an anderen Stellen, zum Beispiel auch in Hiob 1, wo das Engelheer vor Gott versammelt wird. Da hat der Satan auch nicht gute Sachen über Hiob zu sagen und er probiert, ihn Erlaubnis zu bekommen, ihn zu versuchen und ihn zum Fall zu bringen. Und auch in Offenbarung 12 lesen wir von dem Satan, dass er im Himmel die Brüder verklagt. Bevor wir mehr erfahren, spricht der Engel des Herrn zu Satan: Der Herr schelte dich. Der Engel spricht in der dritten Person von einem anderen: Der Herr soll ihn schelten, den Satan. Obwohl er Gott selbst ist, redet er hier wieder in der dritten Person. Eine andere Person in der Gottheit soll ihn schelten. Auch wieder ein klarer Hinweis auf die Pluralität in dem einen Gott. Gott, der Vater, hat Jerusalem erwählt und er steht zu seinem Wort. Er steht zu den Worten, die er gesprochen hat. Jeschua aber hatte unreine Kleider an, ein Bild für seine Sünden. Und nicht nur für seine Sünden, für die Sünden des Priestertums und für die Sünden des ganzen Volkes Israel. Und die Konsequenz von Sünde ist der Tod, ist Feuer, ist Bestrafung. Aber dennoch wird er als ein Holz, ein Brandscheit, ein Holzstück bezeichnet, was aus dem Feuer herausgerissen ist. Es ist vielleicht etwas schwarz geworden von dem Feuer, aber es wurde herausgerettet. Dieser sündenbeladene Mensch steht vor dem heiligen Gott und dann passiert etwas Unglaubliches. Dann befiehlt der Engel des Herrn, dass die unreinen Kleider von ihm genommen werden und zu ihm selbst sagt er: Ich habe deine Sünde von dir genommen. Und wegen der Sünde war es auch gewesen, dass der Satan ihn angeklagt hat. Und als der Engel des Herrn dem Satan antwortet, sagt er nicht: Ja, guck dir doch mal an, der ist doch gerecht, was hast du denn? Nein, er bezieht sich auf den Vater und auf seine Worte. Der Engel des Herrn nimmt die Sünde weg, er spricht es direkt zu dem Hohepriester Jeschua. Und das erinnert uns an eine Begebenheit in den Evangelien. Wir finden sie unter anderem im Markus-Evangelium in Kapitel 2, die Verse 5 bis 7. Markus 2, die Verse 5 bis 7. Da heißt es: Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Der Herr Jesus als Sohn Gottes kann die Sünde wegnehmen. Er kann sie vergeben. Und das musste er nicht nur beim Hohepriester Jeschua tun. Das musste er bei mir machen. Das musste er bei dir machen. Er musste unser Sündenkleid hinwegnehmen und musste uns reine Kleider anziehen. Wir standen alle mit unseren unreinen Kleidern, mit unseren Sünden vor dem heiligen Gott und konnten auf nichts hoffen, als nur auf seine Gnade. Und das stellt uns die Stelle eindeutig vor Augen. Es ist alleine seine Gnade. Er sagt, nehmt ihm die unreinen Kleider weg. Er spricht ihm zu, die Sünden sind dir vergeben. Es ist alles unverdiente Gnade, was wir in Christus empfangen. Nichts davon, kein bisschen, nicht 0,01%, nicht das kleinste bisschen gehört uns. Es ist alles seins. Allein er bekommt die Ehre dafür. Wie wir es heute gesungen haben. Sein Kleid, seine Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, für mein Sündenkleid. Und dann am Ende in Zacharja 3 heißt es, dass der Spross sein Knecht kommen soll. Das ist auch die Überleitung zu der nächsten Stelle, die wir lesen wollen. Da geht es nämlich um diesen Spross. Wir lesen in Zacharja 6 die Verse 10 bis 13. Da heißt es, nimm Gaben von denen, die in der Gefangenschaft gewesen sind, von Heldai, von Tobia, von Jedaja, und zwar sollst du am selben Tag kommen und dich in das Haus Josias, des Sohnes Zephanias, begeben, wohin sie aus Babel gekommen sind. Und nun nimm Silber und Gold und mache eine Krone daraus und setze sie Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem Hohepriester, aufs Haupt. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, der wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er ist's, der den Tempel des Herrn bauen wird, und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinen Thron sitzen und herrschen. Und er wird Priester sein auf seinem Thron, und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen. Bis dahin. Wir sehen hier ebenfalls wieder eine Szene, die erstmal etwas verwundert. Der Hohepriester Jeschua wird mit einer Königskrone gekrönt. In Zacharja 3 wurde ihm der Kopfbund aufgesetzt, des Hohepriesters. Aber hier sehen wir eine Königskrone, die ihm aufgesetzt wird. Es ist eine symbolische Krönung. Und sie deutet auf das hin, was wir dann in Vers 12 lesen werden. Jeschua ist ein Bild von dem ab Vers 12 beschriebenen Spross. Es war etwas verwunderlich, warum nicht der Fürst aus Juda, Zerubabel, die Krone aufbekam, sondern der Hohepriester Jeschua. Es sollte auf mehr hindeuten. Und wir lesen dann ab Vers 12 von dem Spross, von dem wir auch in Kapitel 3 gelesen haben. Es geht um den verheißenen Messias des jüdischen Volkes. Er wird auch an anderen Stellen im Alten Testament Spross genannt. Eine Stelle davon ist in dem Propheten Jeremia, Kapitel 23, Vers 5. Da heißt es, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln, und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Das ist das gleiche Wort im Hebräischen wie hier in Zacharja 6, Spross. Es wird ein Mann sein, ein wahrhafter Mensch. Auch das Wort Spross deutet darauf hin, dass er wirklich Teil dieser Schöpfung wird. Er wird hervorsprossen, er wird heraufwachsen, er wird als Mensch geboren. Und dann in Zacharja 6 heißt es, dieser Spross wird auf seinem Thron sitzen, ein Zeichen seiner Regentschaft, aber auch, dass er Priester sein wird. Und dass zwischen diesen beiden, zwischen der Priesterschaft und dem Königtum, der Rat des Friedens herrschen wird. In ihm, dem Messias, werden die beiden Ämter des Königs und des Hohepriesters vereint werden und sie werden in Frieden zusammen in ihn vereint sein. Und das stellt uns die Krönung mit der Königskrone von dem Hohepriester Jeschua vor Augen. Es war nicht immer so, dass das Königtum und das Priestertum in Frieden miteinander zurechtgekommen sind. Eine Geschichte lesen wir in 2. Chronik 26. Erst lief es ganz gut für den König Usia, aber dann erhöhte er sich und wollte gerne räuchern, was eigentlich nur den Priestern aus dem Stamm Levi vorbehalten war. Und er stand da mit seinem Räucherwerk, mit seiner Räucherpfanne, heißt es, und dann kommen die Priester und stellen ihn zur Rede, was das soll. Und er möchte gerne über die Priester erzürnen, und in dem Moment wächst Aussatz auf seiner Stirn. Und die Priester treiben ihn aus dem Tempel hinaus, und bis zum Ende seines Lebens musste er in einem abgeschiedenen Haus leben, und sein Sohn war es, glaube ich, der die Regierungsgeschäfte für ihn übernehmen musste. Aber wir können fragen, dürfen denn nicht nur Menschen also Juden aus dem Stamm Levi, Priester sein? Hat Gott das nicht in seinem Gesetz gesagt? Und wir haben doch gerade vom Spross gehört, dass er Priester sein soll. Und wir haben vom Spross gehört, dass er ein Nachkomme Davids sein soll. Er ist die Verheißung für David des Bundes, den Gott ihm im 2. Samuel 7 gegeben hat, dass er ein ewiges Königtum haben soll, das er vom Gott verheißen bekommen hat. Und da ist für mich eine Frage an euch. Fällt uns im Alten Testament eine Person ein, die sowohl wahrhafter König als auch wahrhafter Priester Gottes war? Ich habe es ganz leise gehört aus hier, aus der Ecke. Ja, richtig, genau. Der König Melchisedek, wir lesen von ihm im 1. Mose 14. Melchisedek, das bedeutet, übersetzt, König der Gerechtigkeit. Er wird im 1. Mose 14 als König von Salem, das bedeutet König des Friedens, genannt, aber er wird auch als Priester des allerhöchsten Gottes ausgewiesen. Und über ihn wird nicht gesagt, woher er kommt. Wir finden kein Geschlechtsregister. Wir finden weder seinen Vater noch seine Mutter oder woher er kommt generell. Und auch nichts, wie es danach mit ihm weitergeht. Und der Hebräerbrief sagt, dass Melchisedek dem Sohn Gottes in seiner Art und Weise, wie er Priester war, verglichen ist. Er ist ein Typus des späteren Christus. Und das wird in Psalm 110 so schön erwähnt. Dort spricht David über den Herrn, seinen Messias. Gott sagt da in Psalm 110, herrsche inmitten deiner Feinde, ein Zeichen seiner Regentschaft, dass sein Zepter wird ausgestreckt werden, aber es wird noch viel eindrücklicher gesagt, Gott benutzt da einen Eidschwur und es wird ihn nicht gereuen, du wirst Priester sein nach der Weise Melchisedeks. Das wird über den Priester gesagt. Und das ist der Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus geworden, ein ewiger Hohepriester. Nicht aufgrund seiner Abstammung, er ist aus dem Stamm Juda entsprungen, nicht aus dem Stamm Levi. Er ist nicht aufgrund seiner Abstammung Priester, sondern, was noch viel gewichtiger ist, aufgrund der Verheißung, aufgrund des Wortes Gottes. Und Gott hat sich mit einem Eidschwur noch dazu bekannt, was eigentlich zeigt, sein Priestertum ist der viel, viel bessere Bürger. Er selbst ist der viel bessere Bürger eines neuen Bundes geworden. Davon lesen wir in Hebräer 7. Wieso? Der Herr Jesus Christus war selbst vollkommen. Er hatte keine Sünde. Er war abgesondert von der Sünde. Er war vollkommen heilig, tadellos. Die Leviten mussten zuerst Opfer bringen für ihre eigenen Sünden. Das musste Herr Jesus Christus nicht machen. In Ewigkeit nicht. Zudem muss er auch nicht wiederholend Opfer darbringen, denn er hat ein einziges Opfer dargebracht, das in Ewigkeit reicht, mit der, woran wir heute gedacht haben im Abendmahl, dass er sein Leib gegeben hat, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Das ist ein Opfer, was in Ewigkeit ausreicht, um die zu retten, die zu ihm kommen. In Ewigkeit. Hebräer 10, Vers 14 sagt, mit einem einzigen Opfer hat er für die für immer vollendet, die geheiligt werden. Sein Opfer am Kreuz reicht aus, um alle, die gläubig werden, vollständig zu retten, vollkommen. Er ist nach seinem Tod, wo er sein Leben für die Sünden dargebracht hat, auferstanden und er ist in den Himmel aufgefahren. Und er lebt. Er lebt in Ewigkeit. Das heißt in Hebräer 7, die Leviten sterben irgendwann. Er stirbt nicht. Er lebt in Ewigkeit, um für uns einzutreten. Der Menschensohn lebt ewig, ist ohne Schuld und hat ein ewiges Opfer dargebracht, was alle Zeit ausreicht. Und er kann alle, die deswegen zu ihm kommen, vollständig erretten, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Hebräer 7, Vers 25. Liebe Geschwister, das ist was so, so Kostbares. Wir lesen im 1. Johannesbrief von Kapitel 2, Vers 1, dass wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, den Gerechten, den Herrn Jesus Christus. In Römer 8, Vers 34 heißt es so schön, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja noch mehr noch, der auch auferweckt worden ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Dasselbe griechische Wort wie in Hebräer 7, Vers 25. Der Herr wird nichts verlieren von dem, was ihm gegeben worden ist. Er wird nicht diejenigen verlieren, die wahrhaft zu ihm gekommen sind. Auch das Gebet des Herrn Jesus bewahrte Petrus den Glauben. Petrus hat ihn verleugnet, ja, aber es war allein die Gnade Gottes, dass er umkehren durfte und wieder zu ihm kommen konnte. Er hat gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und weil er im Himmel für uns betet, kann er diejenigen, die zu ihm kommen, vollständig, das heißt vollkommen, erretten. Und das Gebet des Herrn Jesus sehen wir unter anderem auch in Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, wo er seine Augen aufrichtet zum Vater. Er bittet nicht für die Welt, er bittet für die Seinen, für seine Kinder. Und auch als wir heute das erste Kapitel gesehen haben, wo der Engel des Herrn den Herrn gefragt hat, nach Jerusalem und Juda, ja, da sehen wir schon vorgeschattet, was der Herr Jesus Christus jetzt für uns gerade macht. Er betet für uns, er setzt sich für uns ein. Und wenn wir fallen, wenn wir sündigen, dann können wir zu ihm kommen und ihm unsere Sünden bekennen. Er tritt für uns ein. Und das ist eine so, so große Sicherheit und sollte uns trösten. Er fleht beim Vater für uns. Neben dessen, dass er Hohepriester sein soll, soll er auch König sein. Haben wir jetzt gerade in Zacharja 6 gelesen. Und wir lesen dazu die nächste Textstelle in Zacharja 9. Der Vers ist der gleiche wie die Kapitelzahl. Zacharja 9, Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Füllen, und zwar auf einem Füllen, einen Jungen der Eselin. Hier ist wieder die Rede von dem Messias. Es ist wieder von ihm als König die Rede. Aber die Stelle verwundert wieder etwas. Denkt man nicht von einem König, dass er prachtvoll kommt, dass er mit großem Getöse einzieht, dass er prunkvoll erscheint, aber er kommt anders als erwartet. Demütig ist er, reitend auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Diese Weissagung, wie ihr bestimmt alle wisst, hat sich wortwörtlich erfüllt. Wenige Tage bevor der Herr Jesus Christus gekreuzigt worden ist, am sogenannten Palmsonntag, wo der Herr Jesus in Jerusalem eingezogen ist, wir lesen das unter anderem in Lukas 19. Und in Lukas 19 gibt der Herr Jesus Christus traurig zu Protokoll. Wir lesen dazu Lukas 19, Vers 41 bis 42. Da heißt es, Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Sie haben die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt. Der große Teil hat es nicht erkannt. Sie haben nicht erkannt, dass da dieser demütige König kommt, der in Sacharja 9, Vers 9 so eindeutig, wunderbar verheißen ist. Warum? Er hat nicht ihren Vorstellungen entsprochen. Wenn man heute sich Videos im Internet anschaut, wo Juden über den Herrn Jesus Christus sprechen und zu Protokoll geben, warum sie denken, dass er nicht der verheißene Messias sein kann, geben sie die Schriftstellen zu Protokoll, die den erhabenen Messias zeigen, die den großen Messias sein soll, der König über die ganze Welt sein soll, der herrschen wird und in dessen Tagen die Welt Frieden haben wird. Dabei ignorieren sie aber die Stellen, die von seinem Leiden und von seiner demütigen Erscheinung sprechen. Dabei steht doch in Jesaja 53 über ihn, er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Und auch hier in Sacharja 9 wird er als demütig beschrieben. Das hebräische Wort beschreibt auch, um auszudrücken, dass jemand besitzlos ist, dass jemand arm ist, dass jemand elend ist. Im ersten Kommen war der Herr Jesus Christus der Knecht des Herrn. Er war von demütiger Gestalt, war das Lamm Gottes. Seine Herrlichkeit war die meiste Zeit über verdeckt. Seine Herrlichkeit zeigte sich natürlich in den Wundern, die er vollbrachte, in den Taten, in den Worten, die er redete, in seinem vollkommenen Charakter. Aber seine äußerliche Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, war verborgen. Es gab einen Moment auf dem Berg der Verklärung, wo er verklärt worden ist, aber die meiste Zeit, und für die allermeisten außer den drei, die dabei waren, war er so nicht zu sehen. Und das hat dem jüdischen Volk nicht gepasst und sie lehnten ihn ab. Und davon ist auch im Kapitel 11 in Sacharja die Rede, wo es um den Hirten Israels geht, auch eine Weissagung auf den Messias. Wir lesen dazu wieder einen Vers, und zwar Kapitel 11, den Vers 12. Da sprach ich zu ihnen, also der Hirte Israels, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. Und auch in Vers 9 lesen wir noch, da spricht der Hirte, da sprach ich will euch nicht länger weiden. Und auch in Vers 8 heißt es, dass sie einen Widerwillen hatten gegen den Hirten Israels. Israel wollte sich nicht von ihm weiden lassen. Die Oberen des Volkes, die Pharisäer und Schriftgelehrten, suchten eine Gelegenheit, den Herrn Jesus Christus zu töten. Sie konnten es aber nicht einfach so machen, ohne einen Volksaufstand zu riskieren. Sie wollten die Rechte, die sie unter den Römern erlangt hat, nicht verlieren. Und da kam ihnen das, wovon wir in Vers 12 gelesen haben, mehr als passend. Einer der Ängsten, einer der zwölf, Judas Iskariot, kam zu den Oberen des Volkes und sagt, ich will ihn euch ausliefern. Was gibt ihr mir dafür? Und das ist der Lohn, von dem hier die Rede ist. Diese Prophezeiung hat sich auch wortwörtlich erfüllt. Das war den Obersten, der Hirte Israel wert. Meinen Lohn, 30 Silberlinge. Er verriet den Herrn Jesus Christus und brachte die Obersten des Volkes mit bewaffneten Männern in den Garten Gethsemane, wo der Herr Jesus Christus in schweren Anfechtungen betete. Geschwister, Judas lief lange mit. Er war einer der zwölf. Er war sehr, sehr nah am Herrn dran. Er war so vertrauenswürdig. Es heißt, er hatte sogar den Beutel. Er hat die Kasse umhergetragen. Und trotzdem scheint es so und ist so gewesen wahrscheinlich, dass er in seinem Herzen nicht geglaubt hat, dass er in seinem Herzen keine Veränderung gespürt hat. Er war nicht gläubig, er war ein Dieb, heißt es, als Maria in Johannes 12 mit ihrer ganzen Hingabe ankam und das kostbare Öl über den Herrn Jesus Christus gegossen hat. Da wurde die Heuchelei von Judas offenkundig. Und er sagt mit seinen Worten einfach nur: Herr, was für eine Verschwendung! Die Hingabe der Maria entblößt Judas Iskariot. Johannes, der Evangelist, legt dabei die ganz besondere Konzentration auf Judas. Die Tat von Maria hat ihn enttarnt. Aber er war jahrelang dabei. Und wie scheint es vielleicht heute zu sein, dass einige in Gemeinden sitzen, jeden Sonntag in einer Kirche sitzen, jeden Sonntag dabei sind, mit ihren Eltern mitgehen, mit Bekannten hingehen, aber im Herzen sich vielleicht auch äußerlich zu Christus bekennen, aber in ihrem Herzen nie diesen Schritt gegangen sind, dass sie ihm ihr volles Vertrauen ausgesprochen haben, dass sie mit ihrer ganzen Schuld zu ihm gekommen sind und sie bekannt haben und darauf vertraut haben, was er am Kreuz getan hat. Der Hirte wurde verraten und von den Obersten des Volkes an die Römer ausgeliefert. Und er wurde zum Tod am Kreuz verurteilt. Sie wollten den Mörder und den Gerechten, da wo eigentlich keiner sagen konnte, was er denn gemacht habe. Da wo Pilatus gesagt hat, ich finde nichts an ihm, wurde dahingegeben, wurde gekreuzigt. Er wurde geschlagen, gedemütigt, angespuckt von den Menschen. Aber um 12 Uhr mittags, wo er am Kreuz hang, ging die Sonne unter. Bis hierhin, sagt Gott der Vater, und nicht weiter. Das Gericht der Menschen war bis dahin bestimmt und dann geht die Sonne unter. Bis hierhin und nicht weiter. Was dann passieren wird, lesen wir in Zacharja 13, den Vers 7. Zacharja 13, den Vers 7. Da heißt es: Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen. Schlage den Hirten, und die Schafe werden sich zerstreuen, und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Der Hirte Israels, mein Hirte, spricht Gott, muss leiden. Das Schwert soll gegen ihn erwachen. Aber von wem? Von wem geht der Befehl aus? Von Gott selbst. Es ist das, was in Jesaja 53 im Vers 10 steht: Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. In dem Moment, wo die Sonne untergeht, bestraft der Vater seinen geliebten, vollkommenen, in Ewigkeit gerechten Sohn und sieht ihn an, als ob er all die Schuld, die er jetzt bezahlen muss, getan hat. Er tritt ihm im Gericht gegenüber. Und der Herr Jesus Christus gibt im Psalm 69, im Vers 5 zu Protokoll, da heißt es, da sagt er: Was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Er hat es nicht gemacht, wir haben es gemacht. Und er musste dafür bezahlen. Der Vater hat seinen ganzen gerechten Zorn über Sünde, über Unheil, über all das, was wir vollbracht haben, über Raub, über Mord, über Ehebruch, über all das, über die kleinsten Sünden, hat er an dem Sohn Gottes, ja, diesen Zorn hat er auf den Sohn Gottes ausgegossen. Er musste den Zorn Gottes sühnen. Er musste an meine Stelle dorthin und das gerade biegen, was ich nicht gerade biegen kann und was ich verbockt habe, was ich getan habe. Und da sehen wir, liebe Geschwister, wie schlimm Sünde in Gottes Augen ist. Das Kreuz stellt uns dar, wie schlimm Sünde in Gottes Augen ist. Über Jeschua in Zacharja 3 wurde gesagt, er ist aus dem Feuer gerettet. Sünde verdient Feuer, verdient Bestrafung. Alex hat die Stelle schon genannt, 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Aber wie kann ein Mann, der Hirte Israels, den ewigen Zorn Gottes sühnen? Ein Mann, ein Mensch. Weil er der Gefährte des Herrn ist, heißt es im Text. Die Elberfelder sagt Genosse oder Luther-Übersetzung sagt der Nächste. Dieses hebräische Wort für Gefährte wird außer hier nur im dritten Buch Mose verwendet und wird benutzt, um jemanden zu bezeigen, der einer Herkunft mit mir ist, der zum gleichen Volk gehört. Und so ist der Messias ein Nächster Gottes, ein Gleichgestellter Gottes. Er ist von derselben Herkunft, er hat die gleiche Natur, er hat das gleiche Wesen, er ist selbst auch Gott. Und deswegen, weil der Messias der ewige Gott selbst war, also selbst ewig war, konnte er auch die ewige Strafe sühnen, die wir Menschen nicht sühnen können. Aber er konnte auch anstelle von uns Menschen leiden, weil er selbst Mensch geworden ist. Und so, durch dieses Erlösungswerk, kann Gott Menschen retten, ohne dabei ungerecht zu sein. Das ist ja das Wunderbare daran am Evangelium, am Erlösungswerk, dass Gott dabei keineswegs ungerecht ist. Wenn man in anderen Religionen fragt, ja, wie kann denn dein Gott dir die Sünden vergeben? Ja, einfach so, sagte mir einer. Dann stelle ich die Frage, ja, ist er doch nicht gerecht, weil er muss doch die Sünde bestrafen oder nicht? Ein Richter, der ein Schwerverbrecher einfach laufen lässt, da würde sich das Volk aufregen. Was ist das für einer? So ist Gott nicht. Er hat vollkommen gerecht gehandelt im Erlösungswerk, aber um unser Retter zu werden, ist er auch noch gerecht geblieben. Und das ist so schön, dass er zeitgleich gerecht ist, aber auch unser Retter werden kann. Durch das Erlösungswerk am Kreuz. Das ist so, so wunderbar. Dieses Erlösungswerk verdient unsere Ehrfurcht und unsere Anbetung. Er rief, es ist vollbracht, in Johannes 19. Und wenn du daran vom Herzen glaubst, dein Vertrauen darauf setzt, dass Jesus Christus für dich dort stellvertretend am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, dann wird er dich, kann er dich und wird dich vollkommen erretten, wenn du zu ihm kommst, wenn du ihm deine Sünde bringst, dein Sündenkleid, dann kann er dir im Tausch seine Gerechtigkeit bieten, weil er deine Schuld bezahlt hat. Wie es in dem Lied von Paul Gerhardt heißt, das Lied »O Haupt voll Blut« und Wunden. Da heißt es, nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Schenk mir, o Erbarmer, dein Herz und deine Gnade. In der Textstelle heißt es aber, dass die Schafe sich zerstreuten, als der Hirte geschlagen wurde. Auch seine engsten Jünger verließen ihn während seines Leidensweges. Aber er wendet sich dann den Geringen wieder zu. Den Jüngern erscheint er wieder, nachdem er auferstanden ist. Dem breiten Volk erscheint er nicht mehr. Sie sehen ihn nicht mehr. Das ist auch damit gemeint. Die breite Masse des Volkes sah ihn nicht mehr und die breite Herde, das ganze Volk Israel, wurde 70 nach Christus vertrieben aus dem Land Israel. Der Tempel wurde von den Römern zerstört und infolge der Zeit verbreitete sich das jüdische Volk über die ganze Erde. Und das ist im Wort Gottes gesagt worden. Aber wir lesen jetzt den Vers, der danach folgt, Vers 8. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Zwischen diesen beiden Versen besteht im Moment eine Zeit von fast 2000 Jahren. Wir wissen nicht, wann es kommen wird. Aber dieser Vers wird sich in Zukunft erfüllen. Wir springen jetzt in die Zukunft. Das Alte Testament sagt, dass am Ende der Tage Folgendes passieren wird. Der Text zeigt uns, dass es um das Land Israel geht. Das heißt, es setzt voraus, dass für dieses Ereignis ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung ins Land Israel tatsächlich zurückgekehrt ist. Und das sehen wir heute, dass 1948 der Staat Israel wieder gegründet worden ist und Juden aus aller Welt nach Israel zurückkehren. Aber das, wovon wir hier lesen, ist dann zukünftig. Es wird zukünftig am Ende der Tage eine letzte Zeit der Drangsal geben, eine Periode von 7 Jahren, wo Gott, wie es im Text heißt, 2/3 des Volkes im Land ausrotten wird. Aber 1/3 wird darin übrig bleiben, 1/3 des gesamten Volkes. Und dieses Volk wird der Herr als sein Eigentumsvolk, als sein Volk wieder annehmen. Und sie werden ihn alle erkennen. Denn nach den 7 Jahren wird es soweit sein, dass die Verheißung zum zweiten Kommen des Messias wahr werden wird. Er wird kommen und sein Volk Israel retten. Der erhöhte Christus Jesus, wir haben es im Psalm 110, dass zu ihm gesagt wird, setze dich zu meiner Rechten. Aber dann wird er sich wieder erheben. Er wird sich von der Rechten des Vaters erheben und wiederkehren. Und er spricht in Jesaja 33, Vers 10, nun will ich mich aufmachen, spricht der Herr. Jetzt will ich mich erheben, jetzt will ich mich aufrichten. Das wird im Kontext gesagt, um die Rettung Israels zu verwirklichen. Wir lesen davon im letzten Kapitel in Zacharja 14. Zacharja 14, die ersten 5 Verse. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Uzzias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Israel wird Schreckliches erleiden müssen. Die ganze Welt wird Schreckliches erleiden müssen. Der Herr Jesus Christus sagt, es ist eine Zeit, die es vorher nicht gegeben hat und die es danach nie wieder geben wird. Es wird eine schreckliche Zeit der Drangsal kommen. Aber nach diesen 7 Jahren wird der Herr Jesus Christus selbst ausziehen. Er wird gegen die Heidenvölker kämpfen, die sich um Jerusalem versammelt haben, die das Volk Israel bedrängen und es verfolgen. Er wird als verherrlichter Mensch in seiner Herrlichkeit auf den Ölberg stehen. Er wird auch vom Himmel auf den Ölberg herabsteigen. Und dieses Kommen ist nicht in Demut, nicht in Schwäche. Der Ölberg gibt das zu Protokoll. Der Ölberg wird sich spalten unter der Herrlichkeit des erhöhten Christus. Und er wird brüllen wie ein Löwe über die ganze Welt, dass Erde und Himmel erzittern werden. Paulus spricht über dieses Ereignis im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 7. Da sagt er über dieses Ereignis, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Er kommt, um Vergeltung zu üben. Dieser Herr, der hier in Zacharja 14 beschrieben ist, das ist der Herr Jesus Christus. Er kommt. Das Volk Israel wird ihn erkennen. Sie werden auf ihn sehen. Da werden sie ihn erkennen. Das sagt Zacharja im Kapitel 12, im Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Da werden sie auf den sehen, den sie durchstochen haben. Steht im Alten Testament. Wer ist mich? Der Herr der Herrscharen, Yahweh. Ab Vers 1 im Kapitel 12 ist er der Redende. Er ist das. Er redet von sich. Wieder so ein starker Hinweis auf die Gottheit, auf das vollkommene Gottsein des Messias. Und sie werden klagen. Das jüdische Volk wird in aller Freude, ihn zu sehen und ihn zu erkennen, klagen, wenn sie erkennen werden, dass sie ihn vor langer Zeit haben abgelehnt haben, dass das Volk Israel ihn nicht erkannt hat. Aber er wird kommen und König sein über die ganze Erde. In Zacharja 14, Vers 10 heißt es, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Er wird diese Erde regieren. Und auch im Kapitel 9, wo wir im Vers 9 gelesen haben, heißt es im Folgevers, im Vers 10, und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, und er wird den Völkern Frieden gebieten, und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Dann wird das, was im Kapitel 2 Zacharja schon gezeigt worden ist, dass der Herr der Herrscharen kommen wird, die Heidenvölker vertilgen wird, seinen Arm gegen sie schwingen wird und in ihrer Mitte Wohnung nehmen wird. Dann wird das passieren. Er wird, der Christus wird der König Israels, der König der ganzen Welt. Und das Volk Israel wird so wieder zum Segensträger für die Nationen. Im Kapitel 8 in Zacharja heißt es, Vers 22 bis 23, so werden große Völker und mächtige Nationen kommen, um den Herrn der Herrscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr der Herrscharen, in jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Dann wird der Bund, den Gott David, das Wort, das Gott David zugeschworen hat, in 2. Samuel Kapitel 7, Wahrheit komplett sich erfüllen, wenn der Herr Jesus Christus in Ewigkeit diese Erde regieren wird. Israel wurde getröstet durch all diese Weissagungen, wurde motiviert angesichts dieser herrlichen Zukunft, dieses herrlichen Messias, den Tempelbau weiterzuführen. Zacharja spricht in einer unglaublichen Genauigkeit von dem Herrn Jesus Christus, wie er uns dann im Neuen Testament geoffenbart ist und mit dem verbundenen Segen Israels und dem Wohlergehen in Zukunft. Und das belegt, dass der Herr Jesus Christus der verheißene Messias des jüdischen Volkes aus dem Alten Testament ist. Und wir durften ihn erkennen. Der Vater hat die wir uns gläubig nennen, zu ihm gezogen. Die Erkenntnis, dass wir den Herrn Jesus Christus in seiner Schönheit in der Schrift erkennen dürfen, ist ein Geschenk, ist eine große Gnade Gottes. Aber auch das Volk Israel wird ihn eines Tages erkennen, in Gesamtheit. Die ganze Nation wird sich zum Herrn bekehren. Und ja, lasst uns mit aller Freude sein Reich erwarten. Lasst uns zum Schluss beten. Herr, danke für das Buch Zacharja, danke für die ganzen Weissagungen, Herr Jesus Christus, die ja alle auf dich passen und die richtig sind, die sich erfüllt haben in dir. Danke, Vater, dass du uns diese Worte gibst, dass wir durch die Schrift den Christus erkennen dürfen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns gerettet hast, dass wir mit unseren Sündenkleidern zu dir kommen durften und du, ja, uns die Sündenkleider weggenommen hast und uns rein gemacht hast, dass wir in dir gerecht sind. Das ist ein so tröstliches Wissen, dass alleine dein Erbarmen frommt, wie es in dem einen Lied heißt. Dein Erbarmen, deine Gnade. Herr, es ist aber auch tröstlich in unserer Zeit zu wissen, dass du eines Tages kommen wirst, um diese Erde zu regieren. Und wir wissen, dass wir Mitteilhaber dieser Herrschaft sein werden als Gemeinde. Bitte lass uns auch, so wie du das Volk Israel anspornen wolltest, durch diese Verheißungen auch angespornt sein, für dich zu arbeiten, Herr, für dein Reich. Dein Reich wird kommen, Herr. Möge dein Reich kommen. Mögest du kommen, Herr, und von der Welt gesehen werden und bewundert werden. Wir danken dir, dass wir das jetzt